Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Im Studio begrüßt Sie Adalbert Zinjavsky. Schönen guten Morgen.
Schmeißt eure Telefone weg, gesammelt auf den Haufen, Computer hinterher, weil wir den ganzen Schrott nicht brauchen. Zünd die Serverfarmen an, oh lass sie brennen. Lies den Kindern Bücher vor, die sie nicht kennen. Kein Bock auf eure Hektik, oh ich bleib lieber disconnected. Und das ist meine analoge Revolution. All die Uhrmacher, Plattenspieler kennen sie schon. Ich will weniger Emojis, mehr Emotion. God is analog, hol dir die Absolution, yeah. Hier gib mir alles.
Der Musiker Clemens Kinigartner alias Lemo mit seinem Song Analoge Revolution. Hier geht mir alles viel zu schnell, singt er da über die Online-Welt, in der wir leben. Und ich bleib lieber disconnected, also lieber ohne Anschluss an das Internet. Und in diesem Lied klingt es schon durch. Der Druck, online zu gehen und online zu sein, wird immer größer. Und da wollen manche bei den vertrauten analogen Wegen im Alltag bleiben. Von Bankgeschäften und Reisebuchungen über den Impfausweis und die Steuererklärung bis zum Antrag auf das neue Bürgergeld. Immer mehr Dienstleister und auch Behörden setzen im Kontakt mit ihren Kunden ausschließlich auf das Internet. Vieles ist nur noch digital möglich. Persönlicher Kundenservice von Angesicht zu Angesicht, das ist heute oftmals die Ausnahme. Klar, die Unternehmen sparen so Kosten ein, aber damit schließen sie auf der anderen Seite einen Teil der Bevölkerung aus. Mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland geben an, das Internet noch nie genutzt zu haben. Besonders hoch ist der Anteil der sogenannten Offliner unter den Seniorinnen und Senioren. Aber auch Menschen mit geringem Einkommen und niedrigem Bildungsstand sind vielfach ohne Anschluss an die Online-Welt. Doch wer sich mit Apps, Smartphones und Laptops nicht auskennt, ja, der läuft Gefahr, gesellschaftlich abgehängt zu werden. Vielfach nur noch digital, der zunehmende Online-Zwang, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Darüber möchten wir mit Ihnen und unseren Gästen bis 11:30 sprechen. Eingeladen haben wir Dagmar Hirche, sie ist Gründerin des Vereins Wege aus der Einsamkeit und sie ist Initiatorin des Projekts Wir versilbern das Netz. Da macht sie mit Internet-Workshops Senioren fit für die Online-Welt. Dagmar Hirche, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind selbst, das glaube ich, kann ich sagen, Jahrgang 57 und per Smartphone oder Laptop zugeschaltet?
Per Smartphone zugeschaltet.
Ah. In unserem Berliner Studio sitzt Lena Sophie Müller. Sie ist Geschäftsführerin des gemeinnützigen Netzwerks für die digitale Gesellschaft mit dem Namen Initiative D21. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen, Herr Zinjavsky.
Neben ihr im Studio hat Platz genommen Gwendolin Stilling. Sie ist Sprecherin des Paritätischen Gesamtverbands und sie leitet in ihrem Verband das Projekt Hashtag Gleich im Netz zur digitalen Teilhabe. Hallo auch an Sie, Frau Stilling.
Ja, guten Morgen.
Und außerdem in dieser Runde ist Janina Stiel. Sie leitet die Servicestelle Digitalisierung und Bildung für ältere Menschen in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Langer Titel, kurz BAGSO. Frau Stiel ist aus dem Homeoffice zugeschaltet, wenn ich richtig weiß. Guten Morgen.
Ganz korrekt, guten Morgen.
Wir wollen in dieser Lebenszeitsendung auch Ihre Meinung hören und mit Ihnen über das Thema ins Gespräch kommen, meine Damen und Herren. Vielfach nur noch digital, der zunehmende Online-Zwang. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Welche vertrauten analoge Wege sind weggebrochen? Wo bleibt Ihnen nur noch der Weg über das Internet? Wo stehen Sie im Alltag vor digitalen Hürden? Und wie gehen Sie mit dem zunehmenden Online-Zwang um, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Nochmal 00800 44644464. Und diejenigen unter Ihnen, die zu den Onlinern gehören, die können uns gern auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nochmal die Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Geschrieben hat uns vor einer Weile schon einer unserer Deutschlandfunk-Hörer. Er heißt Adrian Korlatan und kommt aus Stuttgart. Seine E-Mail hat den Anstoß gegeben für diese Sendung heute. Er ist jetzt gerade verhindert, aber wir dürfen mal zitieren aus seiner Nachricht an uns.
Als ein Senior, der in der IT gearbeitet hat, sehe ich es als Ärgernis, dass von Banken, Organisationen und Unternehmen zunehmend eine Internetbenutzung vorausgesetzt wird. Es ist sehr zeitaufwendig, die Techniken so weit zu erlernen, dass sie einigermaßen sicher beherrschbar sind. Ohne Firewall-Einstellungen, Mac-Filter im Router, Virenabwehr sollte ein Neuling erst gar nicht anfangen. Ein aktuelles Beispiel des Online-Zwanges ist die Abgabe der Grundsteuererklärung per Elster. Gerade Elster überfordert sogar IT-affine jüngere Menschen. Dass nun staatliche Einrichtungen begonnen haben, die Online-Abwicklung zu fordern, zeigt, wie weit der Zwang fortgeschritten ist, auch wenn er bei Elster inzwischen gelockert wurde. Ich plädiere dafür, alternative Dienstabwicklungen aufrechtzuerhalten. Dem Internetzwang muss endlich Einhalt geboten werden.
Ja, eine deutliche Meinung, die wir aus der E-Mail unseres Hörers zitieren durften. Und zwar interessanterweise von jemandem, der offenbar selbst in der IT-Branche gearbeitet hat. Janina Stiel von der Servicestelle Digitalisierung und Bildung für ältere Menschen der BAGSO. Ist das ein Aspekt, den auch Sie immer wieder von Seiten der älteren Menschen und Seniorenorganisationen hören? Ein Gefühl des gesellschaftlichen Zwangs, online zu sein?
Ja, absolut. Also das ist ein ganz typisches Beispiel, was er da beschreibt, dass dieser Zwang mehr und mehr da ist oder so erlebt wird. Man muss sagen, bei den Offlinern ist tatsächlich die Mehrheit noch so, dass sie diesen Zwang nicht erlebt, weil sie gar nicht wissen, was dort alles möglich ist. Aber man hat in der Corona-Pandemie gesehen, dass diejenigen, die sich gezwungen fühlen, verdoppelt haben und dass das sozusagen was ist, was zunehmend in die Wahrnehmung kommt und gerade dann als ärgerlich empfunden wird, wenn es eben Dinge sind wie das Finanzamt, das Bürgeramt und so weiter. Also Dinge, von denen man erwartet, dass doch jeder Mensch in der Lage sein muss, die bedienen zu können.
Sie haben das Stichwort Offliner jetzt auch gebracht. Ich kenne persönlich durchaus viele ältere Menschen, die gut mit ihrem Tablet, dem Smartphone oder Laptop zurechtkommen. Man nennt sie auch Silver Surfer. Können Sie, Frau Stiel, stärker eingrenzen, wer dagegen zu der Gruppe dieser ausgeschlossenen Offliner unter den älteren Mitbürgern gehört?
Genau, also diese digitale Kluft ist nichts, was Jung und Alt voneinander trennt, sondern ist eine Kluft, die sich durch die ältere Bevölkerung selbst zieht. Und zwar in der Form, dass es nicht zufällig verteilt ist, wer zu den On- oder Offlinern gehört, sondern zu den Offlinern gehören überwiegend Menschen im höheren Lebensalter, Frauen, Menschen mit geringem Einkommen, mit geringer formaler Bildung, mit gesundheitlichen Einschränkungen, auch Menschen mit Migrationshintergrund, also Menschen, die eh schon drohen, abgehängt zu werden. Für die gilt das auch in der digitalen Welt.
Da ist doppelter Druck vorhanden sozusagen. Ja. Welches Ziel hat in diesem Zusammenhang ganz kurz die Servicestelle, die Sie leiten? Vielleicht 2, 3 Sätze dazu?
Genau, das richtet sich so in 3 Richtungen, um es kurz zu sagen. Das eine ist gegenüber Politik, diesem Thema zur Geltung zu verhelfen, zur Wahrnehmung Ältere und Digitalisierung. Dann geht es auch darum, Richtung Bildungsanbieter dort für mehr Gelegenheitsstrukturen zu sorgen und diese auch zu schulen, wie man passende Angebote macht, die auch für Ältere angemessen sind. Und drittens sind wir auch für die Älteren direkt da und helfen mit Auskunft, wo in ihrer Nähe sie das erlernen können.
Dagmar Hirche vom Verein Wege aus der Einsamkeit. In ihre Workshops kommen Menschen aus der Generation 65+, die den Schritt in die Online-Welt wagen wollen. Aber sie brauchen ja diese Hilfe, weil die digitalen Hürden für viele doch recht hoch sind. Wo liegen konkret die Probleme im Alltag für Seniorinnen und Senioren?
Einmal möchte ich korrigieren, wir bieten keine Workshops an, weil das ist ein englischer Begriff und wir vermeiden alle englischen Begriffe. Weil das ist nämlich schon das Erste, was häufig für Ältere ein Problem darstellt, weil diese digitale Welt ja sehr englischsprachig ist. Und daher nennen wir das, was wir machen, Gesprächsrunden. Und wir bieten schon seit 8 Jahren auch analoge Gesprächsrunden an und sind eigentlich in die digitale Schulung erst mit Corona eingestiegen, weil wir da unsere analogen Schulung nicht mehr durchführen konnten. Wir merken, dass sich die ältere Generation schon, und da gebe ich auch meiner Vorrednerin recht, gerade die 75-Plus-Jährigen sehen sich jetzt genötigt, diesen Schritt in die digitale Welt zu wagen. Da sind ganz viele Ängste, aber auch das, was meine Vorrednerin schon gesagt hat, ganz viele können sich das gar nicht leisten. Und da müssen wir auch ganz stark drauf eingehen. Und wir versuchen in unseren Gesprächsrunden Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Gefühlt habe ich ungefähr 1000 Mal oder vielleicht auch 2000 Mal erklärt, wie man per WhatsApp Bilder verschickt, wie man eine E-Mail verschickt, wie man Anhänge in eine E-Mail anhängt. Das haben wir festgestellt, dass es nicht reicht, einmal was zu erklären, sondern wir müssen es ganz oft erklären. Und zu uns kommen eben ganz viele ältere Menschen, die sagen, ja, mein Enkel, wenn ich den das dritte Mal frage, sagt er auch.
Ja, da ist offenbar die Leitung weggebrochen. Ah, jetzt hören wir sie wieder. Da hatten wir sie kurzzeitig verloren. Reden Sie weiter.
Da haben wir dann, wir wiederholen, die können uns 30, 40 Mal die gleiche Frage stellen. Und ich sage immer den älteren Menschen, sagen Sie doch Ihrem Enkel mal, Sie haben Ihrem Enkel 100 Mal erklärt, ganz liebevoll, wie er die Schnürsenkel zumachen muss. Mhm. Und nun sind die Schnürsenkel im Grunde der Eintritt in die digitale Welt der älteren Generation.
Gwendolin Stilling, Sprecherin des Paritätischen Gesamtverbands. Zu denjenigen, die sich von dieser Online-Welt ausgeschlossen fühlen, beziehungsweise es tatsächlich auch sind, gehören auch die einkommensschwachen Menschen und die bildungsfernen Schichten. Vor welchen Herausforderungen steht dieser Teil der Bevölkerung?
Ja, bei meinen Vorrednerinnen ist es ja gerade schon angeklungen, dass tatsächlich die materiellen Voraussetzungen schlicht für die notwendige Hardware oder auch, was Herr Korlatan ansprach, Software gehört ja auch dazu, Virenschutz, Sicherheits, Updates und ähnliches nicht vorhanden sind. Wir haben ein Pilotprojekt zur digitalen Teilhabe Armutsbetroffener im vergangenen Jahr gestartet und damit eben sehr vielen Mitgliedsorganisationen von uns aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengearbeitet, die das auch eben sozialarbeiterisch vor Ort begleitet haben. Und eine Umfrage dort hat eben ergeben, dass wirklich bei einem Großteil der Klientinnen in unseren Einrichtungen die Mangel an geeigneter Hardware der Grund ist, warum eben kein Zugang zum digitalen Raum vorhanden ist. Und das ist passt auch zu den Befunden, die gerade genannt wurden, dass es viele ältere Menschen sind, die ausgeschlossen sind. Tatsächlich haben wir auch gerade im Bereich der Altersarmut einen rasanten Anstieg in den vergangenen Jahren erlebt. Also die Armut unter alten Menschen ist auch nochmal deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Und hier besteht auf jeden Fall eben auch Bedarf, einfach anzuerkennen, dass ja digitale Teilhabe, es ist genannt worden, einfach zum Existenzminimum gehört. Es wurde angedeutet, auch in der Anfrage des Herrn Korlatan, wenn öffentliche Verwaltung, Behörden es eben zu einer Voraussetzung machen, dass man digital teilnimmt und sich da mit Formularen beschäftigt, dann ist natürlich klar, dem kann sich keine Bürgerin hier in diesem Land entziehen und dann muss man eben auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es technisch möglich ist.
Was will das Projekt Hashtag gleich im Netz, das Sie im Paritätischen Gesamtverband leiten, gegen diese Ausgrenzung dieser benachteiligten Schichten tun? Vielleicht auch ganz kurz erklärt.
Ja, wir arbeiten da in verschiedenen Strängen. Wir haben halt gesagt, wir nehmen uns jetzt erstmal verschiedene konkrete Zielgruppen vor. Armutsbetroffene ist eine Gruppe. Wir haben uns aber auch angeschaut, welche Hürden gibt es bei Menschen mit Beeinträchtigungen, wo zum Beispiel technisch notwendige Assistenz auch erforderlich ist. Oder auch, wie sieht es bei Jugendlichen aus, die ja extrem online affin sind. Aber auch da muss man ja schauen, wie man sie auch heranführt, Medienkompetenz stärkt und ähnliches. Und hier arbeiten wir ganz eng eben mit unseren Mitgliedsorganisationen zusammen, erproben digitale Formate. Im vergangenen Jahr haben wir einen ganz großen Online-Kongress gegen Armut organisiert, mit Mitgliedsorganisationen, mit Klientinnen. Das hat ein halbes Jahr Vorbereitung gebraucht. Frau Stiel hat es gerade ja auch schon gesagt, dass einfach Qualifizierung notwendig ist. Wir haben Unmengen an Test-Zoom-Konferenzen gemacht. Wir haben mit den Betroffenen auch gesprochen, was braucht ihr, wie muss eine Online-Veranstaltung gestaltet sein, damit ihr euch wirklich selbstbewusst da auch zu Wort melden könnt. Haben da auch gelernt, ja genau, es braucht für unterschiedliche Menschen eben einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung. Und das ist ein ganz spannender Prozess, wo wir eben auch merken, in Kombination mit sozialarbeiterischen Projekten vor Ort, mit Schulung, mit Qualifizierung, kann man eben Menschen da wirklich empowern. Aber wie die Vorrednerin gesagt würden, kleinteilig.
Frau Schilling, Sie haben es auch gerade zitiert in der E-Mail des Hörers, die wir gehört haben. Da war die Rede, dass die analogen Kontaktmöglichkeiten zu Unternehmen und Behörden aufrechterhalten werden müssten und ebenso, dass man dem Zitat Internetzwang Einhalt gebieten solle. Der Paritätische Gesamtverband fordert ebenso wie die BAGSO von Frau Stiel ein Zitat Recht auf Leben ohne Internet und auf digitale Abstinenz. Wie begründen Sie das?
Es geht um Wahlfreiheit, um Menschenrechte. Ne? Jeder hat ein Recht natürlich auf die staatlichen, ne, administrativen Leistungen, aber es geht natürlich auch um Beratung, Hilfe, Schutz in Not. Und da die Menschen verschieden sind, ist es eben einfach zentral, dass sowohl digitale wie nicht elektronische Beratungsangebote vorgehalten werden. Der eine braucht den persönlichen Kontakt, das persönliche Gespräch mit dem Sachbearbeitung im Jobcenter oder auch der Beratungskraft in einer Schuldnerberatungsstelle oder ähnlichem und kann sich genau fühlt sich dort gut aufgehoben. Auch sprachliche Aspekte spielen da rein, ne, dass es mitunter leichter sein kann, sich direkt gegenüberzusetzen. Und der oder die andere findet es gerade gut, auch vielleicht die Anonymität des Internets nutzen zu können für die Leistungen. Und wenn man es ernst meint, mit gleichwürdiger, gleichberechtigter Teilhabe, dann gehört eben beides dazu. Das Recht auf nicht elektronische Beratung und Leistungen genauso wie die digitale Teilhabe.
Ich möchte noch Lena-Sophie Müller in unsere Runde noch dazu holen. Sie als Geschäftsführerin der Initiative D21, des Netzwerks für die digitale Gesellschaft. So ein Recht auf digitale Abstinenz, wir haben es gehört, ist für Sie sicher der falsche Ansatz, oder?
Das stimmt, da würde ich ein Stück weit widersprechen, auch wenn ich ganz vielen Aspekten meiner Vorrednerin zustimme. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, die Menschen im Wandel zu stärken, als sie vor dem Wandel zu schützen. Weil dieser digitale Wandel, der digitale Fortschritt, der findet statt. Und ich glaube, man kann das gut mit so ein bisschen mit seiner Analogie, die wir bei uns im Verein immer nutzen, erklären. Es ist ein Stück weit, dass die analoge Eisscholle kleiner wird und es muss gelingen, die Menschen aufs digitale Festland sozusagen zu bringen. Und völlig korrekt ist, dafür muss es ganz viele und unterschiedliche Unterstützungsangebote geben. Da müssen,
bitte?
Also da müssen die Menschen sozusagen überhaupt ja auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, welche Chancen denn vielleicht auch in den ganzen neuen Möglichkeiten für sie ganz persönlich bestehen. Dafür brauchst du Angebote, wie sie beispielsweise Dagmar Hirche in ihren Gesprächsrunden anbietet. Dann brauchen wir aber auch bei ganz konkreten Lebenslagen, wie sie jetzt zum Beispiel bei Behörden an einigen Stellen angesprochen wurden, konkret zum Beispiel vielleicht auch aufsuchende Angebote vor Ort, wo die Menschen dann sind und wo sie unterstützt werden. Und es muss auch ein Stück weit so eine Nachsorge passieren. Also dass man dann auch vielleicht nochmal immer wieder, ne, wir haben vorhin gehört, wenn das so ein Einzelfall ist, dann ist es schwer, das zu lernen. Und es muss eine Routine entwickelt werden. Und dafür, da bin ich wieder komplett dabei, da gibt's die Notwendigkeit, dass es wirklich Angebote gibt. Was mir aber wichtig ist, ist, dass wir vielleicht auch in dem Gespräch gar nicht so sehr versuchen, das Digitale gegen das Analoge zu setzen, sondern an ganz vielen Stellen auch sehen, dass mit Hilfe von zum Beispiel neuen, modernen Geräten ja ganz viel Komplexität der Digitalisierung versteckt wird und die Nutzung immer leichter wird und damit auch für viel mehr Menschen zugänglich ist. Das sehen wir zum Beispiel in unseren Studien, dass gerade die älteren Generationen, die steigen ein über die mobilen Geräte, ne, über die Tablets und über die Smartphones, weil die sehr viel leichter zu bedienen sind als zum Beispiel früher der klassische Desktop-PC.
Ja, aber was ist mit der Wahlfreiheit? Das war doch ein wichtiges Stichwort. Als mündiger Bürger sollte ich doch haben, ob ich im Netz bin oder nicht.
Grundsätzlich ja. Also da bin ich total dabei, dass man, das sollte auch eine Entscheidung sein. Wir sehen ja auch erstmal, was hält denn die älteren Generationen von der Nutzung ab? Wenn wir da in unsere Studie schauen, dann sagen 71% erstmal, dass sie kein Interesse daran haben. Oder auch 33-38% sagen, naja, die klassischen Medien reichen mir aus, ich habe da eigentlich keinen Nutzen von oder meine Familie erledigt das für sie. Das heißt, es gibt auch einen großen Teil, die erstmal gar nicht so sehr fühlen, dass sie da unbedingt mit hinein wollen. Da würde ich jetzt wieder sagen, ist es die Verantwortung von allen, die sozusagen schon in dieser digitalen Welt sind und die auch vorantreiben, da auch ein bisschen den Blick schon in die Zukunft zu richten und sagen, dieser Wandel wird eher schneller werden, als dass er langsamer wird. Und vor allem wird er auch für diese Generation sich nochmal schneller anfühlen. Und da dann frühzeitig zu unterstützen. Und das kann ja zum Beispiel beim Bürgerämtern, weil das Angebot jetzt oder das Beispiel schon so oft fiel, kann das ja auch sein, dass der Antrag grundsätzlich und der komplette Prozess an sich digital abläuft, aber dass man vor Ort im Gespräch das zum Beispiel gemeinsam ausfüllt.
Frau Müller, Frau Stiel wollte sich, glaube ich, ganz kurz noch melden. Wir haben noch eine Minute.
Ja, ich wollte schon noch mal ein bisschen einhalten und sagen, klar ist es wichtig, dass wir diese Brücken bauen. Und da muss man auch sagen, die es bisher gibt, reichen nicht annähernd aus. Weshalb ich schon dieses Recht auf ein Leben ohne Internet hier noch mal stärken wollen würde. Denn selbst wenn wir all diese Brücken hätten und gebaut haben, gibt es immer auch Menschen, die nicht in der Lage sind, denen ich es auch nicht mehr zumuten würde. Also ich bin die Erste, die sagt, wir sind lernfähig bis in den Tod. Aber es gibt Situationen, in denen ich das auch als Zumutung empfinden würde.
Darüber
und
werden
für
wir
diejenigen
reden.
Muss es möglich sein.
Frau Stiel, danke. Wir wollen auch Ihre Meinung hören, nämlich liebe Hörerinnen und Hörer, zu der zunehmenden Digitalisierung und dem Online-Zwang. Erzählen Sie uns nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk von Ihren Erfahrungen. Welche vertrauten analogen Wege sind weggebrochen? Wo bleiben Ihnen nur noch die Wege über das Internet? Wo sehen Sie den Online-Zwang? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten machen wir weiter mit der Lebenszeit. Im Studio ist weiterhin Adalbert Sinjavski. Unser Thema in der Lebenszeit heute: vielfach nur noch digital, der zunehmende Online-Zwang. Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, sagen Sie uns Ihre Meinung, beteiligen Sie sich an dieser Sendung. Und wir sprechen mit unseren Gästen, die zugeschaltet sind: Gwendolin Stilling vom Paritätischen Gesamtverband, Janina Stiel von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation Baxo. Außerdem in unserer Runde dabei ist Dagmar Hirche vom Verein Wege aus der Einsamkeit und Lena Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21. Geschrieben haben uns ganz viele Hörer. Ich möchte jetzt zu Anfang dieser halben Stunde zitieren. Da sagt Harald Wernicke aus Rathenow: Mich ärgert, dass offline oft mit Inkompetenz gleichgesetzt wird, auch in der Anmoderation dieser Sendung. Das geht dann offenbar auf meine Kappe, tut mir leid. Ich bin Schmalspur-Internetnutzer und zwar aus Überzeugung. Ich möchte die Freiheit bewahren, selbst zu entscheiden, wo ich das Netz nutze und wo nicht. Demnach soll es offenbar das 48 oder 49 Euro Ticket nur digital geben. Das finde ich völlig inakzeptabel. Und zu diesem Ticket kamen viele Meinungen und Zuschriften zu uns. Matthias Tenningkeit aus Jena schreibt: Ich habe den Eindruck, dass sich die Digitalisierung für manche Politiker auf einen schnellen Internetzugang und die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl digitaler Geräte in Bildungseinrichtungen beschränkt. Für andere besteht Digitalisierung darin, bisher von Institutionen und Behörden erbrachten Leistungen auf die Kunden abzuwälzen. Die Grundsteuererklärung ist ein beredtes Beispiel für diese These. Dieses Beispiel hatten wir auch schon gehört. Und Herr oder Frau Kramer schreibt: Ich bin selber Jahrgang 45 und erst beruflich, dann aus Neugier allmählich tiefer in die Digitalwelt eingedrungen. Aber wer von uns Alten entweder hilfereich, also Enkel hat oder Nachbarn Ansprechstellen hat, die Hilfe geben, ist in der Tat aufgeschmissen. Ja, diesen Aspekt der Hilfe von der Familie, von Kollegen und Freunden. Wie wichtig ist der, Frau Hirche? Offenbar haben wir Frau Hirche verloren. Das war aber auch ein Ergebnis der Studie von D21, dass die meiste Hilfe von einem Großteil der Menschen um einen herumkommen. Ohne das stünden wir noch schlechter da?
Na, ich glaube, dass das erstmal ein ganz natürliches Verhalten ist. Egal vor welchem Problem, vor welcher Herausforderung man in seinem Leben steht, schaut man sich ja um und guckt, wo man sozusagen eine Hilfestellung bekommt. Und viele Ältere suchen dort erstmal den Kontakt in der Familie oder bei Freunden, weil da ja auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, und das wurde auch schon gesagt, dass man dann erklärt und nicht immer sagt, komm, ich mach das hier schnell für dich, sondern dass man sich die Zeit nimmt, dass da überhaupt auch sozusagen ein Wissen und eine Routine aufgebaut werden kann. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz notwendig. Bei vielen anderen, das sehen wir auch in der Studie, kommt der Kontakt und kommt dieses Wissen zum Beispiel oft über die Berufswelt, weil man da auch in Routineprozessen drin ist. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum das natürlich für ältere Menschen manchmal herausfordernder ist, weil sie auch an weniger Stellen in den Kontakt mit den ganzen Anwendungen kommen. Das ist vielleicht so der Bezug auch zum ersten Teil unserer Sendung heute ist, dass ich glaube, dass wir uns viel mehr fokussieren müssen darauf, dass es zum Beispiel ein Recht auf persönlichen Kontakt gibt und gar nicht so sehr ein Recht auf kein Internet, weil das muss ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, das entspräche dann nicht der Realität. Die TV-Übertragung ist heute digital, das Radio ist digital. Also das Internet geht nicht mehr weg, das muss man ganz klar sagen und deswegen geht es darum, Unterstützung im Wandel zu leisten.
Wir hören gleich auch die Hörer. Ja, bitte, wer hat sich zu Wort gemeldet?
Frau Stilling, genau. Nee, das finde ich ganz wichtig, möchte ich auch nochmal unterstreichen, dieses genau Recht auf persönlichen Kontakt ist zentral und Sie hatten vorhin auch so schön hervorgehoben, dass man sich natürlich auch bewusst machen muss, all die Chancen und Möglichkeiten, die im Digitalen liegen. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, als die Pandemie losging, haben wir alle ja eigentlich noch keine Ahnung von gar nichts gehabt. Und das war ein großes globales Massendigitalisierungslernerfahrung, dass man ja wirklich sagen muss, in dieser Zeit, wo alles schlimm und schrecklich um uns herum war, was da eben, dass eben Weihnachtsfamilientreffen per Videokonferenz stattfinden konnten, dass man die weit entfernten Enkel per WhatsApp irgendwo im Ausland erreichen konnte und ähnliches. Da ist ja wirklich ganz viel Positives passiert und ich gehe auch davon aus, das geht nicht mehr weg. Umso wichtiger dann aber tatsächlich eben diese Frage, wie schafft man es eben, die auch alle mitzunehmen mit dem Angebot? Weil das ist was wir wirklich bei uns auch ganz massiv rückgespiegelt bekommen haben. Während des Lockdowns hatten Gemeindezentren, Nachbarschaftsbegegnungszentren zu. Ne? Die Orte, wo eben für diejenigen, die nicht den Nachbarn oder den Enkel um die Ecke haben, der ihnen hilft, wo praktisch Menschen waren, wo Computer standen und wo alles. Und das war alles nicht erreichbar. In den Nachrichten kam gerade das Beispiel auch der Tafeln. Die Tafeln waren zu. Alles, was irgendwie so an Sozialkontakt für Menschen, die sonst wenig Kontakt hatten, da war, brach auch weg. Und da muss sich eben die Gesellschaft Gedanken machen einfach, wie man wirklich alle mitnehmen kann in diesem Prozess.
Aber ich würde auch gerne noch mal was dazu sagen, wenn es
geht. Frau Hercher, ja? Wir haben Sie wieder in der Leitung.
Ja. Für mich ist auch ganz wichtig, wir müssen noch mal daran denken, dass es viele Menschen gibt, die es sich erstens nicht leisten können. Die können sich vielleicht noch ein gebrauchtes Smartphone kaufen. Die haben aber zu Hause kein WLAN. Und ich bin hier gerade in einer ländlichen Region im Urlaub. Mein Internet bricht hier dauernd zusammen. Und wir müssen eben auch sehen, dass wir eine Infrastruktur in Deutschland hinbekommen, wo jeder das Grundrecht auch umgesetzt bekommt, dass er überhaupt digitalen Zugang hat. Denn wir müssen davon ausgehen, im ländlichen Bereich und auch im städtlichen Bereich haben wir immer noch Orte, wo es extrem schwierig ist, überhaupt eine vernünftige Verbindung aufzubauen.
Ja, das war auch etwas, was der Hörer uns ja geschrieben hatte, der Fokus auf die digitalen Endgeräten, dass sich darauf beschränkt. Aber es ist doch wichtig, eben überhaupt mit diesen Mitteln, diese Mittel zur Verfügung zu haben, damit die Eintrittspforte in die Online-Welt. Ich möchte gerne Herrn Dieter Rössner zu Wort kommen lassen. Er hat angerufen. Herr Rössner, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihre Meinung zum Thema? Was ist Ihre Erfahrung?
Ich glaube, die Ausgangsfrage ist so ein bisschen schräg gestellt, wenn man gleich sagt, das Digitale hat einen negativen Touch. Ich bin analog aufgewachsen, 77 Jahre, und erinnere mich ungern an vieles. Behörden anstehen, ewig, Formulare dort ausfüllen, dreimal zurückgehen, weil es vielleicht das Falsche ist, schnelle Kontakte mit Freunden und so weiter. All das sind Dinge, die wegfallen können. Deshalb ist doch die Frage, wie verbessere ich das? Und das wurde eben schon ein paar Mal angesprochen. Und ich meine, diese digitale, auch dass man etwas unter Zugzwang, das bin ich auch geworden, sonst wäre ich vielleicht zu faul gewesen, das zu machen, kommt, ist relativ wichtig. Und das auch vor allem im Hinblick auf mich selber, aber auch auf die Gesellschaft. Überlegen Sie mal, oder analoge Zeit wieder, Tonnen von Papier, um Informationen zu bekommen, die ich dann nachher wegschmeiße. So bin ich auf der Homepage der Stadt oder wo auch immer und kann mich in Ruhe darüber informieren. Das sind Dinge, die uns alle berühren und nicht nur den Einzelnen. Der Einzelne muss natürlich die Möglichkeit haben, und derjenige, der es nicht kann, dem muss man helfen. Ich glaube, das wäre die Grundlinie.
Herr Rössner, wie leicht oder wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, Eintritt in die Online-Welt zu bekommen?
Gut, ich glaube, das ist natürlich, das hat unterschiedliche Bedingungen. Ich habe Kinder, die da fit waren. Ich war selber sehr, hat mich selber sehr interessiert. Und dann ist das eben Eigenstudium, mit dem man durchaus reinkommt. Und das ist ja inzwischen so einfach geworden, dass es mit Programmieren und Ähnlichem nichts mehr zu tun hat. Da braucht man auf irgendwo drauf tippen. Das ist manchmal schwerer, ein Formular auszufüllen und dort die richtige Spalte zu finden, habe ich den Eindruck, als auf dem Bildschirm den richtigen Klick zu machen.
Dankeschön, Herr Rössner, für diesen Beitrag. Frau Möller vom Netzwerk für die digitale Gesellschaft. Das müsste ja ein Prototyp des Senioren sein, den Sie sich wahrscheinlich wünschen, der die Vorteile erkennt, oder?
Ich wünsche mir erstmal gar keinen bestimmten Prototyp, weil ich es erstmal wichtig finde, dass wir ja die Heterogenität in der Gesellschaft haben und da soll sich auch niemand sozusagen als besser oder schlechter fühlen. Aber ich finde es ganz toll, dass Herr Rössner sich auch gemeldet hat und er hat ja auch nochmal einen wichtigen Punkt hervorgehoben, nämlich dass mit dem Fortschritt der technologischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, gehen ganz viele positive Dinge einher. Und ein Punkt ist zum Beispiel auch, dass ich weiß nicht, wer von Ihnen auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet ein Virenprogramm laufen hat. Also an ganz vielen Stellen ist das in der Form gar nicht mehr notwendig heutzutage, weil das alles im Hintergrund, sozusagen diese Komplexität wird im Hintergrund versteckt. Man hat ein einfaches Icon, wo man draufklickt und dann öffnet sich was. Es gibt auch nicht mehr wie früher auf den Desktop-PCs viele verschiedene Fehlermeldungen, die man wegklicken muss und wo man irgendwas installieren muss und irgendwelche Updates machen muss, sondern die kann man so einstellen, dass die automatisch passieren und man dann da auch gut auf der sicheren Seite ist. Und das ist, glaube ich, mit so einem Punkt, dass man sich auch nochmal bewusst macht, ne, Feinmotorik lässt zum Beispiel auch mit zunehmendem Alter irgendwann nach. Und auch da sind Smartphones zum Beispiel, indem man sie über die Sprache steuern kann und einfach sagen kann, stell den Timer für 5 Minuten, weil man irgendwie nicht vergessen möchte, wann das Wasser kocht auf dem Herd oder so. Also da sind ganz viele Möglichkeiten, ja auch noch andere Zugangswege zu haben. Und das wäre vielleicht noch ein Punkt, wenn Sie mir den noch kurz erlauben. Das ist, das finde ich, eine Gruppe, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, aber sind zum Beispiel, ist auch eine große Gruppe in Deutschland, Menschen mit Einschränkungen. Das können Seheinschränkungen sein, andere Formen, wo man eingeschränkt ist. Und da ist gerade sind die digitalen Technologien ein ganz großer Zugang zu Informationen, weil es dann zum Beispiel man sich Sachen vorlesen lassen kann, weil Informationen übersetzt werden können in Brailleschrift zum Beispiel. Und das wird alles möglich. Und es sind viele Chancen auch für Zugang, die da in der Digitalisierung liegen.
Das ist interessant, weil uns hat Herr Martin Juppe angerufen. Der ist jetzt in der Leitung. Der hat da eine andere Wahrnehmung, Herr Juppe. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, genau. Also grundsätzlich bin ich schon auch positiv, versuche das Internet zu nutzen für E-Mails, also alles, was einfach zu handhaben ist, sage ich jetzt mal. Ja, aber in dem Augenblick, wo es schnell komplexer wird, ja, merke ich, bin ich schnell überfordert, wenn Aufforderungen zum Beispiel kommen, etwas downzuladen oder einen Befehl auszuüben, dann gerät das für mich schon schnell in eine Stresssituation. Auch weil mir dann zum Teil auch die technische Ausstattung fehlt, weil mir die existenziellen Möglichkeiten fehlen. Ich lebe am Existenzminimum, habe auch eine Schwerbehinderung. Und ich merke, dass das ein wahnsinniger Stress in dem Augenblick ist. Einfach die Angst vor einem Datenverlust, der schnell kommen kann. Ja, und deswegen ist es nicht so, wie der Hörer das vorhin gesagt hat, Respekt, wenn das jemand mit 77 macht, dann klickt man einfach schnell mal drauf. Man ist einfach schnell, klickt man mal auf was Falsches, kommt nicht weiter. Und ich merke, dass das für mich eine enorme Belastung ist. Und ich weiß, dass es vielen auch so geht und dass die deswegen eher mit Abwehr reagieren. Ich versuche mich dann da schon einzuarbeiten, aber es ist wahnsinnig belastend oft auch. Ja, also von daher, das würde ich einfach mal eingeben. Das ist, Sie hatten das auch vorhin erwähnt, das fand ich auch sehr gut, dass vielen Leuten einfach die finanziellen Mittel fehlen. Ich habe alte Geräte, die auch noch stabil sind, aber die einfach diese neuen Apps, was dann dafür notwendig ist, gar nicht mehr praktisch, wie soll man sagen, also die funktionieren dann nicht mehr darauf, diese Anwendungen, verstehen Sie?
Ja. Ja. Herr Juppe, danke schön für diesen Beitrag. Vielleicht gebe ich das Wort jetzt an Frau Hirche. Was können Sie jemandem wie Herrn Juppe raten in so einer Situation?
Da kann ich ihm erstmal nur zustimmen. Ich kann nur sagen, als damals die Corona-Warn-App rauskam und nur für neuere Smartphones nutzbar war, haben wir uns massiv bei den Herstellern beschwert, weil wir gesagt haben, wir können doch nicht einfach verlangen, dass die Menschen sich immer die neuesten Geräte kaufen. Da sind die finanziellen Ressourcen gar nicht vorhanden. Das ist ein Appell an die Wirtschaft. Wenn sie was machen, muss es auch für ältere Geräte nutzbar sein. Und daher kann ich dem Hörer, der Sie angerufen hat, eigentlich nur zustimmen. Das hören wir immer wieder auch von älteren Menschen. Wir sprechen über Nachhaltigkeit. Die pflegen ihre Smartphones sehr. Sie benutzen sie sehr selten. Und dann sind sie aber nach 4, 5 Jahren schon veraltet. Und das verstehen dann auch diese älteren Generationen gar nicht, wieso ein Gerät nach 4, 5 Jahren veraltet ist und man eine moderne App nicht mehr draufladen kann. Das ist eine Forderung an die Wirtschaft, dass das so nicht geht.
Vielleicht. Herr Juppe, Forderung an die Wirtschaft. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja, ich weiß nicht, wer sich zu Wort gemeldet
aus
hat.
Aus Berlin. Ich würde gerne auch noch ergänzen.
Und ich muss noch ergänzen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen müssen, wir sind alle räumlich getrennt. Ich kann nicht immer sehen, wer gerade spricht. Insofern, ja, wer hat sich gemeldet?
Frau Stilling vom Paritätischen.
Frau Stilling.
Nein, ich wollte auch zum einen einfach nochmal unterstreichen, das, was Herr Juppe berichtet hat, ist natürlich das, was wir auch hören von den Betroffenen. Es sind die alten Geräte, die vielleicht noch von Freunden zusammengeschraubt wurden und hin und her. Und es darf halt auch auf keinen Fall etwas kaputt gehen. Ich möchte vielleicht das nochmal mit Zahlen auch veranschaulichen. Also im Regelsatz der Grundsicherung sind genau 2,89 € für Kaufreparatur von Handys und Co. und 3,36 € für den Kauf eines Computers im Monat vorgesehen. Also ich kann das jetzt jeden Monat zurücklegen, theoretisch das Geld. Dann hätte ich in 4 Jahren einen neuen Computer zusammengespart, gebraucht, halbwegs, ne, funktionstüchtig. Und das könnte ich aber nur machen, wenn die Regelsätze nicht insgesamt so niedrig wären, dass ich eigentlich mir von dem Geld was zu essen kaufen muss und deswegen gar nichts zurücklegen kann. Und das ist wirklich etwas, was in der Pandemie diese extreme Kluft, die wir auch in unserer Gesellschaft haben, nochmal deutlich gemacht hat. Ich möchte nochmal auf die Gruppe der Schülerinnen hinweisen. Wir haben jetzt viel über Senioren gesprochen. Aber wir hatten während der Pandemie Lockdown, plötzlich Homeschooling und es hat wirklich ein Jahr fast gebraucht. Ein Gerichtsurteil hat einstiegiges und ganz viel Druck von der Zivilgesellschaft, bis die Bundesregierung es dann im Februar 2021 ermöglicht hat, dass die Jobcenter auch angehalten sind, für das Homeschooling notwendige Laptops zu refinanzieren unter bestimmten Voraussetzungen. Und wenn man da dann sich einfach nur mal versucht reinzuversetzen, eben auch in die Familien, die da in dieser Lage waren, wo alles drunter und drüber ging, wo alles in den eigenen, in der Regel dann ja auch kleinen 4 Wänden stattgefunden hat und die Kinder wirklich über Monate abgehängt waren von dem, was halt für alle anderen selbstverständlich war, weil die finanziellen Möglichkeiten hatten, die haben natürlich sofort, ne, das nächste Tablet angeschafft für jedes Familienmitglied im Haus, damit auch alle schön Homeoffice, Homeschooling machen konnten und ihr Video-Fitness-Training noch am Abend. Aber das geht eben nicht für alle in dieser Gesellschaft.
Ja, Frau Stiel, ganz lieben Dank dafür. Wo wir jetzt schon mal beim Thema Corona sind, würde ich gerne doch nochmal die Frage nachschieben. Ja, hat das den Zwang zum Online-Sein verstärkt und damit die digitale Spaltung verschärft? Oder gab es auch einen digitalen Schub, etwa in Firmen und Schulen, wenn auch, auf steinigen Wege? Frau Müller vielleicht dazu.
Ja, also es gab definitiv einen Digitalisierungsschub in der Gesellschaft, erstmal ganz allgemein betrachtet. Wir sehen, dass viele Menschen dazu dann zum Beispiel angefangen haben, stärker Messenger-Dienste zu nutzen. Man muss ja auch immer noch mal betrachten, auch wenn wir immer noch uns leider in der Pandemie befinden, ist das immer noch ein Stück weit eine Ausnahmesituation, dass wir zum Beispiel an vielen Stellen den persönlichen Kontakt so nicht pflegen können. Das heißt, wo wir auch zum Beispiel einen Anstieg sehen, ist, dass viele Menschen eher Entertainment-Angebote genutzt haben. Also zum Beispiel auch gerade Ältere dann Videos im Internet zum Beispiel anschauen. Also das sieht man schon. Wir sehen auch, dass in den Schulen die Geräteausstattung sich verbessert hat. Da muss ich sagen, von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und da möchte ich auch nochmal Frau Stilling ganz, ganz klar zustimmen. Wir messen in unseren Studien zum Beispiel auch, dass die Geräte vor allem von privat beschafft werden. Und natürlich ist es dann für eine Familie, die ein größeres Haushaltsnettoeinkommen hat, sehr viel leichter, da verschiedene oder auch mehrere Geräte zu kaufen. Also von daher kann ich das erstmal bestätigen. Und das führte natürlich auch dazu, dass einige Menschen vielleicht erstmals jetzt in Berührung gekommen sind und vielleicht auch festgestellt haben, Mensch, da kann ich jetzt mit Freunden und Kollegen vielleicht über eine Kurznachricht in Kontakt bleiben. Von daher gab es da, glaube ich, auch viele positive Entwicklungen.
Ich möchte noch aus einer E-Mail zitieren von Brigitte Nake-Mann aus Berlin. Sie schreibt, wir hoffen doch sehr, dass der Paritätische und weitere Vertreter der Alten und Schwachen erfolgreich dafür eintreten, dass das 49-Euro-Ticket auch nicht digital erworben und vorgezeigt werden kann, also eben auch analog zu handeln ist. Frau Stilling, haben Sie das schon auf dem Schirm?
Ja, vor allem haben wir auf dem Schirm, dass es auf jeden Fall eine Lösung braucht, dass auch die, die sich die 49 Euro nicht leisten können, an das Ticket kommen. Also ich denke da erstmal natürlich gut, dass da eine Folgeregelung da ist, aber wir halten das auch für bestimmt noch nicht, ne, die Lösung, die es bleiben kann am Ende.
Vielleicht darf ich da auch einen Aspekt reinbringen. Und zwar ist eigentlich, Frau Müller aus Berlin. Ein ganz schönes Beispiel ist, dass wenn jetzt die Infrastruktur für dieses Ticket so angelegt wird, dass es grundsätzlich digital möglich ist, also dass die Menschen es zum Beispiel sich auf ihr Smartphone lösen können, dann ist das ganz grundsätzlich genauso möglich, das auf eine kleine Plastikkarte zum Beispiel zu ziehen, die man in seinem Portemonnaie hat und die man irgendwo vorzeigt. Das heißt, wenn die Infrastruktur erstmal im digitalen Zeitalter, sage ich mal, angekommen ist, dann kann man da immer auch eine analoge Lösung draufsetzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist im Übrigen auch das, was andere Länder machen. Ich war im Urlaub in New York, da konnte ich genauso einfach an der U-Bahn-Station nur mein Handy ranhalten, genauso wie das der eine oder andere vielleicht kennt, wenn man jetzt beim Supermarkt sieht, dass einige mit dem Handy einfach nur bezahlen, die halten das ganz kurz ran und dann macht es einmal Klick und dann ist das abgebucht. Das heißt, ich kann das Ticket einfach über das Handy bezahlen, aber ich konnte genauso, hätte ich eine Karte mir holen können, die kann man natürlich an einem Automaten ausgeben lassen, die kann man sich an einem Kiosk ausgeben lassen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Den Wandel nicht aufhalten, sondern im Wandel daran denken, welche neuen Optionen habe ich. Und da muss es immer auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten geben. Weil die junge Generation, die Generation Z, die möchte das alles mit ihrem Smartphone machen. Oder im liebsten Fall wollen die noch gar keinen Kontakt irgendwie sozusagen haben, dass das alles automatisiert geht. Und es muss ja auch ein Ausgleich so ein Stück weit da sein, dass Fortschritt möglich ist, aber Menschen auch teilhaben können und unterstützt werden.
Ja, danke. Wir haben jetzt einen jungen Hörer in der Leitung, David Wilde. Was ist Ihre Meinung zum Thema Online-Zwang?
Also ich habe eher einen Gedanken dazu, also beobachtend von dem, dass mit mehr Digitalisierung der Sicherheitsaspekt nicht vergessen werden sollte und gerade bei Leuten, die nicht so firm sind im Digitalen, dass die Fallstricke immer mehr werden. Also Thema Phishing, wo Zugangsdaten zu Bankkonten oder Online-Konten geklaut werden können über gefälschte E-Mails von der Bank oder SMS von irgendwelchen Dienstleistern. Und da war meine Frage, inwieweit wird das in der Beratung berücksichtigt? Erstmal dazu.
Sonst geht mal Hirche, würde ich sagen. Ja, Dagmar Hirche kann darauf sicherlich antworten, weil an Sie ist das gerichtet.
Also bei uns ist das immer wieder Thema. Das heißt, wir schulen das eigentlich in jeder Runde, kommt einmal der Aspekt Sicherheit Und wir sind ja auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Dort geben wir immer bekannt, was gerade die neuesten Betrugsmaschen sind, weil meiner Meinung nach Aufklärung, Aufklärung in allen Print- und Fernsehbeiträgen und auch Radiobeiträgen sollte immer auf die neuesten Betrugsmaschen hingewiesen werden. Denn je besser wir aufklären, umso besser, das merken wir bei unseren Teilnehmern, umso sicherer sind sie im Umgang mit diesen Betrugsmaschen. Das ist ja auch das, was die BAKSO fordert. Da stehen wir auch hundertprozentig hinter. Warum gibt es im Fernsehen und im Radio keinen digitalen Senderbeitrag, also wie Schule für Kinder im Fernsehen? So sollte es eigentlich auch einen Sender digitale Schulung geben für alle Zielgruppen. Denn Fernsehen hat jeder. Und da kann er sich weiterbilden, wenn es keine Angebote in seiner Umgebung gibt. Was mir aber noch ganz wichtig ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was machen wir eigentlich mit all den Menschen, die in Altenheimen und Pflegeheimen leben, wo es in den Zimmern überhaupt kein WLAN gibt? Die sind nämlich komplett von dieser Welt ausgeschlossen.
Ja, darauf würde ich in der dritten Hälfte unserer Sendung gerne zu sprechen kommen. Was sind die Forderungen an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Herr Wilde, danke Ihnen für Ihren Anruf. Vieles nur noch digital. Über den zunehmenden Online-Zwang wollen wir nach den Nachrichten weiter mit Ihnen reden. Was ist Ihre Erfahrung mit dem Thema? Vor allem, welche Forderungen haben Sie? Und was wünschen Sie sich von Ihren Mitmenschen, wenn der Druck, online zu gehen, zunimmt? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten die Lebenszeit weiter.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen zurück zur letzten halben Stunde unserer Sendung. Vielfach nur noch digital, der zunehmende Online-Zwang. Das ist das Thema der Lebenszeit heute. Wir sind gespannt, Ihre Erfahrungen im Umgang damit zu hören und Ihre Forderungen an die Unternehmen, die Behörden, die Politik. Mit dabei sind weiterhin unsere Gäste Lena Sophie Müller, Geschäftsführerin des Netzwerks Initiative D21, Gwendolin Stilling vom Paritätischen Gesamtverband, außerdem Janina Stiel von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAKSO und Dagmar Hirche vom Verein Wege aus der Einsamkeit. Ja, Frau Hirche, Sie haben es vor den Nachrichten schon angedeutet. Sie stellen auch Forderungen an die Alten- und Pflegeheime, was die Ausstattung angeht. Welche konkret?
Wir haben vor Corona schon festgestellt, dass die Alten- und Pflegeheime, aber auch viele andere Heime, was WLAN angeht, gar nicht ausgestattet sind. Das heißt, wir grenzen Menschen, die dort leben, komplett von der digitalen Welt aus. Mittlerweile gibt es schon in Aufenthaltsräumen vielleicht das eine oder andere Mal WLAN, aber in den Zimmern nicht. Das heißt, Besucher können ihren Angehörigen, wenn sie es selber nicht mehr können, keine kleinen Videofilme zeigen. Sie können keine Videotelefonie machen. Wir haben während der Corona-Pandemie festgestellt, dass die Pfleger ihre eigenen Datenvolumina, und das sind ja immerhin Angestellte, die selber nicht viel Geld verdienen, die haben ihre eigenen Datenvolumina genutzt, damit ein Altenheimbewohner wenigstens einmal per Videotelefonie seine Kinder oder Enkelkinder sehen können. Und ich finde, das ist in Deutschland ein Skandal. Das geht so nicht. Genau dasselbe. Es müssen in jeder Wohnung muss es eine Grundausstattung mit WLAN geben. Denn wenn unsere Welt so digital wird, müssen wir es allen ermöglichen, auch minimal daran teilzuhaben. Und das muss finanziert sein.
Frau Gwendolin Stilling vom Paritätischen Gesamtverband, der fordert ja genauso wie die BAKSO, dass der Staat den ärmeren Bürgern, wenn wir jetzt auf die nochmal zu sprechen kommen, die Kosten für den Internetanschluss und ein digitales Gerät übernehmen sollte. Wie realistisch ist das in Zeiten knapper Kassen?
Naja, es ist ja vor allem eine Frage des politischen Willens und irgendwie auch eine Frage, wie wir eben als Gesellschaft hier miteinander umgehen und leben wollen. Und tatsächlich gab es vor Hartz IV, als es noch die Sozialhilfe gab, die Regelung, dass man für einmalige Anschaffungen, sowas wie weiße Ware klassisch, ne, der Kühlschrank, die Waschmaschine sehr wohl Mittel beantragen konnte. Und wenn wir eben vom Existenzminimum reden, gehört heute, 30 Jahre nach Einführung des Mobilfunks, selbstverständlich Handy, Computer, Internet mit zum Existenzminimum. Das räumt selbst die Bundesregierung ein. Und dann muss das eben auch abgesichert sein für diejenigen, die es eben nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Die Regelsätze aktuell sind dafür viel zu niedrig. Von 449 Euro eben komme ich nicht über den Monat, kann mich weder gesund noch ausgewogen ernähren und selbstverständlich auch nicht die nötige Technik anschaffen. Und deswegen ein gangbarer Weg, der auch wäre eben tatsächlich einfach über diese Möglichkeit, einmalige Leistungen zu beantragen, eine solche Ausstattung zu gewährleisten. Zweite Forderung, dann aber auch, da möchte ich nochmal anknüpfen an meine Vorrednerin, ist natürlich ganz klar diese Forderung auch nach der Refinanzierung entsprechender Ausstattung in den sozialen gemeinnützigen Organisationen. Weil das sind ja nun mal Organisationen, die nicht gewerblich, gewinnwirtschaftlich unterwegs sind und da jetzt Eigenmittel generieren, von denen sie mal eben die Ausstattung finanzieren können. Es muss praktisch staatlich auch geregelt sein, dass das eben dazugehört. Auch wenn man Kinder betreut in den Pflegeeinrichtungen und Ähnlichem, dass es natürlich dazu gehört, da eine gescheite Ausstattung zu haben. Und auch das wäre ein ganz zentraler Punkt, wo halt einfach die Realität, die wir ja schon haben, wo wir uns alle einig sind, sich eben auch in dem staatlichen Handeln abbildet.
In der Leitung ist jetzt Walter Lippert aus St. Peter im Schwarzwald. Guten Tag, Herr Lippert.
Guten Morgen. Oder guten Tag mittlerweile.
Mittlerweile. Den digitalen Online-Zwang, den halten Sie für den Tod der Gesellschaft, haben Sie uns gesagt. Wie meinen Sie das?
Der Zwang zur Online, ist das, dass einer sich fast nur noch mit PC und diesen Techniken beschäftigt und fast die Kommunikation untereinander auf der Strecke bleibt? Ich habe das selbst erlebt. Ich komme aus der Technik. Ich habe damals mit dem Rechenschieber angefangen. Das war die bessere Zeit wie später. Ich habe die gesamte Entwicklung mitgemacht und ich bin auch kein Gegner von dieser Digitalisierung und online. Aber ich frage mich wirklich, hat es einen Sinn, die Menschheit dahin zu treiben, dass sie untereinander nicht mehr kommunizieren kann, sondern dann nur noch so Antwortformulare ausfüllen müssen? Und zwar x-mal, bis es überhaupt klappt, ohne dass auf der anderen Seite eine kompetente Person ist, die Entscheidungen treffen kann. Sondern wenn das in die Maske nicht reinpasst, dann wird es einfach nicht bearbeitet. Ich habe jetzt gerade bei dieser Grundsteuersache, ich habe denen das per E-Mail geschickt, die von Hand ausgefüllt. Jetzt haben sie zurückgeschrieben, sie können das nicht brauchen, ich müsste das noch einmal machen. Ne? Hm.
Es muss alles digital sein. Aber sagen Sie uns doch nochmal, Sie sagen, es entfremdet die Menschen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber andere würden sagen, es bringt sie auch näher zusammen über Videokonferenzen, die wir auch in der Corona-Pandemie, diejenigen, die online sind, gemacht haben. Es bietet doch auch eine Chance, oder?
Das stimmt, das stimmt. Und das kann ich auch bejahen. Ich benutze beides. Aber für diesen Verwaltungsakte ist es für mich eine Katastrophe. Wir kriegen jetzt von den Banken, ich wohne auf dem Land, die haben hier rundum im Land von der Volksbank sämtliche Filialen gestrichen und sagen, ihr könnt nur noch online arbeiten. Mhm. Ne? Und ich wohne hier im Schwarzwald, ich kann nicht 30 Kilometer nach Freiburg fahren, um dann irgendetwas zu erledigen.
Ja, diese Frage würde ich gerne an die Runde weitergeben. Ist das Problem vor allem auch auf dem Land noch verstärkt?
Also ich würde sagen, das Grundsteuerproblem haben wir überall. Das ist ja jetzt wiederholt genannt worden, dass ja schon die Frage ist, da wo der Staat sich jetzt auf Digitalisierungswege begibt. Sind das kluge Lösungen, die er schafft, oder ist das Digitalisierung um ihrer selbst willen? Das, was da abgefragt wird, sind alles Daten, die irgendwo an staatlichen Stellen ja schon vorliegen, wo man sich schon zu Recht fragen kann, wofür ist jetzt dieser Aufwand, der so vielen Menschen so viel Stress bereitet. Da würde ich ja immer sagen, Digitalisierung soll das Leben leichter machen, ne? Nicht komplizierter.
Ja, aber vor allem auf dem Land schließen ja Filialen der Dienstleister, Ärzte, manchmal auch ihre Praxen. Da könnte eine Videosprechstunde oder eben der Onlinezugang doch eine Brücke sein, oder?
Es ist definitiv ein, also Lena-Sophie Müller hier, es ist definitiv eine Herausforderung im ländlichen Raum. Das muss man sich auch nochmal bewusst machen, dass wir natürlich in so Ballungsgebieten wie Berlin, München, Hamburg, Bremen und Co. haben wir andere Voraussetzungen. Da hat man grundsätzlich kürzere Wege. Da hat man auch grundsätzlich einfach viel mehr Angebote, die man nutzen kann. So. Und in den ländlichen Regionen, wenn sich da auch so ein bisschen die Fläche immer mehr entleert, wir haben ja zumindest vor der Pandemie hatten wir deutliche Wanderungsbewegungen eher in die Städte hinein, dann ist es natürlich auch ein Stück weit aus einer wirtschaftlichen Perspektive nachvollziehbar, dass die Unternehmen, die Banken, die Versicherer alle ein Stück weit schauen, wie kann ich das sozusagen wirtschaftlich noch abbilden, die Standorte offen zu halten. Das will ich jetzt erstmal wertfrei sagen. Und die Lösung, das ist aber, glaube ich, auch schon klar, wird nicht sein, dass man diese ganzen Filialen aufrechterhalten kann. Auch die Verwaltung wird die Parallelstrukturen der Ämter in der Form nicht aufrechterhalten können, schon allein aus Personalgründen nicht. Die Lösung muss aus meiner Sicht darin liegen, dass wir andere neue Begegnungsorte brauchen. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass wir, das sind alles Konzepte, die auch schon angedacht sind, dass man zum Beispiel im ländlichen Raum eher, was früher so der klassische Tante-Emma-Laden war, dass der vielleicht jetzt zukünftig auch eine Digitalsprechstunde mit anbietet und ein Anlaufpunkt ist, wo man sagen kann, hey, ich brauche hier eine Hilfestellung, kann mir hier jemand helfen? Oder dass man vielleicht dort vor Ort dann sein ÖPNV-Ticket genauso bekommt. Also dass wir sehr, so ein bisschen mehr gebündelte Orte haben. Ein anderer Aspekt kann sein, dass jetzt wir, weil die Verwaltung auch heute und die Grundsteuer zu Recht frustriert, dass die Leute angesprochen wurde, dass man vielleicht eher aufsuchende Angebote hat. Also das genau in die, zum Beispiel in die Altersheime hineingegangen wird, dass man da Angebote macht. Das heißt, auch da sind Wirtschaft und auch die öffentliche Hand gefragt, sich auch attraktivere Angebote zu überlegen. Und das wird aber auch da nur funktionieren, wenn sie letztlich intern digitalisieren, ihre Prozesse optimieren, damit sie überhaupt den Freiraum dafür haben.
Herr Lippert, Digitalsprechstunde bei Ihnen in St. Peter im Schwarzwald, gibt es die? Beziehungsweise, wenn es die geben würde, würde Ihnen das helfen? Was meinen Sie?
Eigentlich nicht, weil ich wehre mich gegen diese Dings. Ich habe da noch ein ganz anderes Problem, was ich sehe. Mit dieser künstlichen Intelligenz werden überall Stellen abgebaut. Das habe ich jetzt sehr hautnah hier bei unserer Bank erlebt, die praktisch alle ausgemerzt wurden. Ob sie in Arbeitslosigkeit sind, weiß ich nicht. Aber was halt ist, dass wir im Grunde mit unseren Steuern diese Digitalisierung finanzieren und zusätzlich noch die Arbeitslosigkeit, die durch die Digitalisierung entsteht.
Die Meinung von Herrn Lippert aus St. Peter, ganz lieben Dank. Ja, jemand möchte antworten? Wer meldet sich?
Ja, ich würde gerne einmal für die Zuhörerinnen, genau, Lena-Sophie Müller, ich würde gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz erklären, was künstliche Intelligenz ist. Das ist im Endeffekt, dass eine Maschine, eine Software kann bestimmte Informationen automatisch verarbeiten. Ja, um es mal ganz simpel zu sagen. Das heißt, wenn man braucht dann zum Beispiel nicht mehr jemanden, der zum Beispiel einen Überweisungsträger, der händisch eingereicht wurde, dass der den abtippt, sondern die Maschine erkennt, was steht dann da drauf und überträgt das sozusagen ins System. Ich glaube, dass es nicht ganz korrekt ist, dass wir damit sozusagen die Arbeitslosigkeit nach oben treiben. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir in Deutschland immer noch auch im Vergleich zu Europa eine sehr geringe Arbeitslosigkeit haben. Wir haben eher die Herausforderung aktuell, dass wir ein Arbeitskräfteproblem haben, nicht nur ein Fachkräfteproblem, sondern dass wir an ganz vielen Stellen, um überhaupt auch den Wohlstand im Land erhalten zu können, müssen wir an vielen Stellen automatisieren, weil wir gar nicht mehr genug Mitarbeitende haben. Wir haben in der Verwaltung zum Beispiel einen enormen Rückstau, wie lange das dauert, bestimmte Anträge zu bearbeiten. Und das verstärkt sich gerade aufgrund der Energiekrise zum Beispiel, wird der Kreis der Wohngeldempfänger zum Beispiel ausgeweitet, was sehr, sehr gut ist, weil den Menschen erstmal eine finanzielle Unterstützung zu Hilfe kommt. Das heißt für die Verwaltungsmitarbeitenden aber, dass die plötzlich doppelt so viele Anträge wie sonst bearbeiten müssen und dafür ist das Personal gar nicht da. Und dieses Problem kann gelöst werden, wenn das mit Hilfe der Digitalisierung an einigen Stellen dann automatisiert wird.
Ich zitiere nochmal einen unserer Zuhörer, Fritz Mioska aus Bayreuth. Er schreibt, ich bin 87 Jahre alt und benutze die Kommunikation übers Internet täglich. Ich schätze sehr die Schreibprogramme und die Korrespondenz. Seitdem stehen mir Freunde und Familie viel näher. Aber er schreibt auch, wenn es um Geld oder Reklamationen bei Firmen geht, der Aufwand, zuständige Unternehmen zu erreichen, ist verhältnismäßig schwierig und enorm zeitraubend. Und er sagt, ich überlege, ob man nicht die Partner zwingen sollte, mit mir nur noch analog zu kommunizieren. Also, ich bring's nochmal auf den Punkt, der Zwang, vielleicht gesetzlich Fragezeichen, zur analogen Kommunikation. Ist das überhaupt realistisch? Also vielleicht Frau Stilling, Frau Stiel?
Nur kurz, weil Frau Müller hat ja gerade ausgeführt, allein auf Basis der demografischen Entwicklung werden wir Herausforderungen haben. Aber ich würde deswegen an der Stelle vielleicht einfach gerne nochmal ein Plädoyer wirklich für die soziale Arbeit und gemeinnützige Strukturen, wie ja eben auch das Projekt von Frau Hirschel hier kundtun, weil die sind eben nicht getrieben von wirtschaftlichen Interessen, sondern die sind getrieben von dem Engagement vor Ort. Und das ist tatsächlich was, wo wir auch gerade, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten, Sie haben die Finanzen angesprochen, einfach genau hingucken müssen. Viele von diesen Projekten, von den Gemeindezentren und Treffpunkten vor Ort, das sind freiwillige Leistungen vor Ort, die in der Tat um ihr Fortbestehen bangen müssen, dann, wenn jetzt nicht eine klare politische Entscheidung auch steht fest, dass wir diese Infrastruktur mit echten Menschen brauchen, die dann da eben auch vermitteln können.
Mitmenschlichkeit, Vermittlung, das sind wichtige Faktoren immer noch, ja?
Ja, also Janina Stiel hier für die BAG. So, tatsächlich ist es wichtig, dass bei aller Digitalisierung persönliche Ansprechpartner erhalten bleiben, auch telefonische Erreichbarkeit, wo man durchkommt und wo auch echte Menschen rangehen und keine Maschinen. Und was wir auch schon viel gehört haben, dass es eben Formulare auch weiterhin in Papierform gibt und dass diese Möglichkeit erhalten bleibt. Und
ist da der Gesetzgeber gefragt oder was meinen Sie?
Also ich meine, selbst in der Grundsteuer Erklärung, da habe ich gestern nochmal nachgeguckt. Da steht zwar drin, grundsätzlich digital, aber man kann da auch Ausnahmen machen und die werden ja auch gemacht. Und in der Form kann ich mir das vorstellen. Und ich finde das auch realistisch, eben das Personal nicht zu 100% abzubauen, sondern eben zu 90% und da für eine gewisse Übergangszeit auch dafür zu sorgen, dass dort weiterhin persönliche Ansprechpartner da sind. Also.
Ich würde da nur ganz kurz, damit ich nicht falsch verstanden wurde, Lena Sophie Müller, mir geht es gar nicht darum, das Personal um 90% abzubauen, um Gottes Willen. Ich glaube, dass wir eher schauen müssen, dass die Mitarbeitenden dann genau zum Beispiel für Beratung und für die ganzen komplexen Vorgänge auch mehr Raum haben. Das ist ja auch das, was die Verwaltungsmitarbeitenden zum Beispiel sagen. Sie würden eigentlich sehr viel gerne und sehr viel lieber wieder Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern machen, beraten, helfen, Probleme vor Ort lösen, als intern Papier sozusagen Anträge zu bearbeiten, die eigentlich auch digital abgebildet werden könnten. Und das ist, ich glaube, diesen Freiraum zu schaffen, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Hans-Jürgen Skibbe aus Raben ist jetzt in der Leitung. Guten Tag, Herr Skibbe.
Guten Tag. Hier hat eben Herr Arbeit das erzählt, von wegen Reklamationen analog und digital. Ich reklamiere nicht allzu häufig, aber ich mache das und das funktioniert bei mir hier wunderbar. Ich wohne hier auf dem platten Land. Der nächste Ort ist 200 Meter entfernt und hat nicht mal 150 Einwohner. Und von diesen Orten gibt es eine ganze Menge hier. Die jungen Leute, die hier wohnen, die kommen mit dem Computer und Digitalen alles Mögliche aus. Aber der Rest, das können sie vergessen. Hier in der Großstadt, da in diesem Ameisenhaufen, wo ich lange Jahre gelebt habe, da geht es wahrscheinlich etwas einfacher. Aber hier, es ist einfach nicht gut. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass man sollte diese analogen Kontakte weitgehend noch aufrechterhalten. Und irgendwann mal, wenn die jetzige junge Generation rangewachsen ist, die hier mit Computern komplett aufwächst, dass da nachher etwa der Versuch nochmal gestartet wird. Das ist meine Meinung.
Ja, ich höre jemanden lachen im Hintergrund.
Ja, da will mir jemand zum Geburtstag gratulieren.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich würde hier gern drauf eingehen, weil er meinte auf dem Plattenland.
Frau Stilling, richtig?
Nee, Frau Stiel.
Ah, Stiel, pardon. Ihre Stimmen sind so ähnlich. Verzeihen Sie bitte.
Kein Problem. Dass auf dem Plattenland wenig ist, das würde ich mal gern zum Anlass nehmen, nochmal darauf hinzuweisen, wie sieht es denn gerade aus mit den Unterstützungsmöglichkeiten sozusagen in Deutschland? Also wir haben ja schon festgestellt, allein mit dem Internetanschluss und den vorhandenen Geräten allein ist es nicht getan. Was ja dazukommen muss, sind Ansprechpartner, so wie Dagmar Hirche und ihre Initiative. Und einfach nur, damit das mal eingeordnet ist, wir haben ungefähr Kenntnis von 500 dieser ehrenamtlichen Gruppen, die da in Deutschland arbeiten, aber eben flächenmäßig ganz unterschiedlich verteilt. Davon sind fast 50% allein in Baden-Württemberg und der Rest verteilt sich auf den Rest. Das heißt, je nachdem, wo sie wohnen, haben sie gar keine Chance, auf großen Umkreis da auf Unterstützung zu treffen. Das ist das eine. Und das zweite ist, das basiert hauptsächlich auf ehrenamtlichem Engagement. Wir haben hier keine ausgebildeten Fachkräfte, wenige Hauptamtliche, die sich dort tummeln. Das heißt, wir überlassen diese komplette Unterstützung und diese digitale Bildung lastet auf ehrenamtlichen Schultern und zwar auch auf älteren Menschen wiederum. Und das kann halt noch nicht sein. Also so können wir halt noch nicht da vorankommen substanziell.
Sie sprechen von 500 Freiwilligengruppen, die Hilfe leisten. Das passt auch zu einer E-Mail, die uns Amelie Gierling geschrieben hat. Alter 73, schwerbehindert, blind. Und die Frage lautet, gibt es auch für Sie die Möglichkeit, den Umgang mit dem Internet zu erlernen? Also gibt es auch passende Angebote für diese Menschen? Haben Sie da einen Überblick?
Ja, gibt es. Also weniger natürlich, aber gibt es. Da kommt es jetzt sehr darauf an, wo sie auch lebt. Ne? Und da gibt es ja auch den Blinden- und Sehbehindertenverband, der da auch kooperiert. Und da kann sie gerne sich mal melden und wir gucken in ihrer Nähe, was wir da finden.
In der Leitung haben wir wieder jemanden, der sich zu Wort melden möchte. Elfriede Sommerer, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihre Meinung zum Thema?
Ja, meine Meinung habe ich ja per Mail geschrieben.
Sagen Sie sie bitte noch.
Relativ versiert mit dem Thema. Ich schlage mich auch immer so durch, sodass ich eben kürzlich eine Kfz-Ummeldung auch digital erledigt habe. Unser Landkreis hat wohl ein Modellprojekt zu dem Thema und da habe ich mir wirklich die Zeit genommen und den Ehrgeiz gehabt. Was ich auch mache, ist einfach in der Nachbarschaft mal den einen oder anderen Brief schreiben und digitale Dinge erledige. Es ist wirklich nicht mitgetan, dass die Leute einen Computer zur Verfügung gestellt bekommen, weil einfach diese ältere Generation noch nicht im Umgang versiert ist. Und ich habe ja auch geschrieben, dass vielleicht die Lösung eben ein einfaches Smartphone wäre mit einfachem Umgang und aber eben nach wie vor die nächsten 20, 25 Jahre einfach auch eine Hilfe vor Ort, wie auch immer die aussieht, möglich ist.
Frau Sommerer, ganz lieben Dank für diese Meinung. Ja, unsere Sendezeit, die neigt sich ja langsam dem Ende zu. Ich habe noch eine Abschlussfrage an meine zugeschalteten Gäste. Wenn Sie es zusammengefasst auf einen Punkt bringen müssten, was brauchen wir in den kommenden Jahren, um diesem zunehmenden Zwang zum Online-Sein zu begegnen? Lena Sophie Müller vom Netzwerk Initiative D21.
Ich wünsche mir drei Sachen. Das eine ist, dass wir auch seitens der Politik, aber auch seitens der Wirtschaft unterstützen, dass es positive Erfahrungsmöglichkeiten in den jeweiligen Lebensumgebungen der Menschen gibt. Und das ist bei Jüngeren sind das ganz andere als bei den Älteren. Ich wünsche mir, dass es konkret Angebote weiterhin vor Ort gibt und vor allem da aber, ja, dass man da so ein bisschen kreativ ist, neue Ideen entwickelt, wie man zum Beispiel aufsuchende Angebote gestalten kann, um wirklich auch vor Ort eine Unterstützung zu geben. Das kann aber auch zum Beispiel eine allgemeine Telefonhotline sein, wo man immer alle möglichen Fragen stellen kann. Und ich wünsche mir aber auch, dass wir so ein bisschen in so kontinuierliche Nachsorge kommen. Dass wenn irgendwo Probleme auftreten, ne, wenn man dann sozusagen sich das Gerät angeschafft hat, dass man da auch eine Möglichkeit hat, Nachsorge zu treffen. Und das wird eine Finanzierungsthematik sein. Ich glaube, wir brauchen da eine Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen. Da bin ich ganz bei Frau Stilling.
Ja, Frau Stilling. Und Sie vom Paritätischen Gesamtverband, welche Forderung?
Alles, was Frau Müller gesagt hat. Nein, und tatsächlich, also mir kommt es auch darauf an, wir müssen die Chancen der Digitalisierung positiv nutzen, sodass sie eben wirklich auch das Leben für mich viele Menschen leichter macht. Und es funktioniert nur, wenn wir digitale Teilhabe wirklich für alle ermöglichen. Jeden mitnehmen, keinen zurücklassen. Und dafür braucht es Geld, dafür braucht es Unterstützung.
Und ich nehme an, Janina Stiel von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation BAGSO, die stimmt Ihnen dazu, oder?
Genau, ich glaube, wir sind da alle auf der relativ gleichen Wellenlänge und können einfach ergänzen. Wir hatten schon die Forderung danach, das als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge zu betrachten. Wir als BAGSO würden uns noch wünschen, wir haben gemeinsam mit dem Bundesseniorenministerium ja den Digitalpakt Alter gestartet, dass sich dort viele anschließen und wir gemeinsam für mehr digitale Teilhabe in jeder Kommune sorgen können.
Und Frau Dagmar Hirche vom Verein Wege aus der Einsamkeit, die erreichen wir tatsächlich jetzt nicht mehr. Die Leitung ist weggebrochen. Wir merken auch hier, Digitalisierung ist nicht immer ganz einfach. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an dieser Sendung, dass Sie sich beteiligt haben mit Zuschriften und Anrufen. Und Dank an meine Gäste. An dieser Stelle verabschieden sich und wünschen einen schönen Tag. Alfred Schmitz in der Redaktion und Adalbert Sinjawski am Mikrofon.